Ja, ich weiß nicht, wer sich erinnert. In meiner letzten Predigt habe ich ja versucht zu ermutigen, sag ich mal, so einen Text in der Bibel laut vorzusagen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere dran und vielleicht hat es ja auch der ein oder andere mal ausprobiert. Immer am besten, wenn man dann so dahin geht, wo man nicht so gehört wird, wenn man dann anfängt zu stottern oder so, weil da so komische Worte vielleicht stehen, je nachdem, wo man liest. Nee, ich mache das sehr, sehr, sehr gerne. Und ich lese auch von hier vorne übrigens immer gerne den Bibeltext. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Ich liebe das, Bibeltext laut zu lesen. Man hört es ganz anders. Ich höre meine Stimme, ich höre mich, ich höre den Text. Und ich kann ihn ganz, ganz anders wahrnehmen. Also wie gesagt, ich ermutige euch dazu, das so zu tun. Und vielleicht, normalerweise benutze ich ja die Übersetzung nach Elberfelder Übersetzung, revidiert 1984, aber für meine Predigtreihe nehme ich ja meistens eine Übersetzung oder eigentlich immer die Übersetzung, die so am gängigsten ist. Das ist jetzt die Luther-Übersetzung, die ist einfach, ja, das ist so klangvoll. Oder wie man, Psalm 23 würde man auch nie in der Elberfelder Übersetzung auswendig lernen, wir würden immer im Luther lernen, weil das einfach so, das geht so schön. Ne? Mach das mal. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Ne? In der Elberfelder oder Hoffnung für alle gar oder so, da kann man keinen Bibeltext mit auswendig lernen. Geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Da braucht man schon so klangvolle Übersetzung. Deswegen auch an dieser Stelle wieder gleich, wenn ich jetzt gleich dann den Text nach Luther. Ich fand das sehr interessant. Es gibt auch noch andere sehr schöne Bibelübersetzungen, sehr klangvolle. Ich war letztes Jahr Nacht des Glaubens gewesen in Basel mit meinem Plättchen. Da kam dann so ein junger Mann auf mich zu. Wir hatten dann diesen alten Saal da, diesen alten, ich weiß gar nicht, da war da in der Hauptkirche, da ist wohl angeblich die Reformation in Basel stattgefunden. Da durften wir sein mit unserem Plättchen. Und da kam also ein junger Mann, so vielleicht so Anfang 20 auf mich zu, hat sich alle angeguckt und hat gesagt, oh, ich schwärme ja so für die Zürcher Übersetzung. Das ist, hier kennt ihr keiner, ist genauso klangvoll, die Zürcher. Ne? Also kann man überall bestellen, genauso schön wie die Luther an manchen Stellen. Ja, gut. Und es schadet nicht. Habe ich noch aufgeschrieben, sich einen Text immer wieder mal vorzunehmen. Es gibt da so einen Psalm, Psalm 1, da heißt es dann, der sinnt über dem Gesetz Tag und Nacht. Oder heißt eigentlich so, der murmelt so darüber, so, müsste man eigentlich so übersetzen, der meditiert das immer wieder, er repetiert das immer wieder, der würfelt das immer wieder, der denkt immer wieder über so ein paar Sätze nach. Ne? Und so kann man das auch hier mit so einem Text, den ich jetzt gleich vorlese, machen, immer wieder mal rauskramen. Immer wieder so drüber nachdenken. Immer wieder rumrollen. Rumrollen lassen. Ja? Immer wieder. Gut. Soweit die Einleitung. 4 Minuten sind rum. Heute geht es um die Zeit. Aber nicht zu schnell. Aber gut. Nein, ich möchte gerne noch mal beten, bevor ich den Text lese. Und ja. Lieber Jesus Christus, hab ganz herzlichen Dank für dein Wort, hab herzlichen Dank für diesen Gottesdienst auch nochmal, möchte ich dir nochmal sagen, wir wollen das dir nochmal sagen. Wir wollen dich bitten, dass du zu uns redest, dass du meine Worte gebrauchst, meine Vorbereitung gebrauchst, dass Glauben gestärkt wird und vielleicht auch gegründet wird, vielleicht auch entfacht wird und dass wir einfach Freude bekommen, in deinem Wort zu lesen und darüber nachzudenken. Herr, segne du uns einfach. Amen. Gut, ich lese uns vor. Die nicht so oft hier sind. Ich mache gerade eine Predigtreihe, habe ich angefangen, über die Urgeschichte, die sogenannte Urgeschichte. Das ist das erste, fängt mit der ersten Seite der Bibel an. Das geht dann 11 Kapitel lang. Und ich bin immer noch bei der dritten Predigt auf der ersten Seite. Ich weiß nicht, wie das werden wird. Wo sich das hin auswächst. Das weiß ich nicht. Aber ich wurde in der letzten Ältestensitzung wurde ich dann ermutigt, doch nur einen Tag zu nehmen. Ich sage nicht, wer das mir gesagt hat. Okay, wie gesagt, dann machen wir hier nur einen Tag. Wir haben jetzt 3 Tage hinter uns, 3 Schöpfungstage. Heute ist der 4. Schöpfungstag dran. Da steht in 1. Mose Kapitel 1, Also erste Blatt der Bibel, wer es zu Hause nachgucken möchte, ganz, ganz einfach zu finden, auch wenn man sich in der Bibel nicht auskennt. Die Bibel aus dem Schrank nehmen, abstauben und mal aufschlagen, ganz zum Anfang. Erste Seite, da steht das dann. 14 bis 19. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht. Sie seien Zeichen für Zeiten, Tage und Jahre und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde. Und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Das ist ja dieser Rhythmus immer, es wird Abend und Morgen, dann geht man noch ein neuer Tag dann. Ne? Ja, bei meiner Vorbereitung für die Predigt oder auch die letzten Wochen habe ich viel Zeit dafür aufgewandt, mir so überhaupt über die ersten Verse und über den Schöpfungsbericht 1. Mose 1, 1. Mose 2 Gedanken zu machen, zu verstehen, wie ist er überhaupt zu verstehen. Und warum ich jetzt gerade für diese Predigt da so mehr Zeit aufgewandt habe, keine Angst, ich werde da nicht so viel von erzählen, eigentlich fast gar nichts zu erzählen, ist, dass ja erst hier an diesem vierten Tag Sonne und Mond gemacht werden, also die Sonne gemacht wird, und aber vorher, die Sonne ist ja dafür da, dass wir Tag und Nacht haben. So, ne? Also die Erde dreht sich ja so, ne? Wissen wir ja, dann, je nachdem, wie die Erde sich gerade zur Sonne hinstellt, ist es dann eben, aber es gab vorher ja auch schon Tag und Nacht. Es war Abend, es war Morgen. Es war Finsternis und war hell und dunkel und so weiter. Ne? Ja, wie ist das eigentlich alles zu verstehen? Puh. Persönlich, also es geht ganz, ganz unter. Ich habe da ein Buch gelesen, da waren 10 verschiedene Auslegungsvarianten drin, wie man diesen ersten, also dieses erste Kapitel vom ersten Buch Mose auslegen kann. Also sehr, sehr unterschiedlich. Ich persönlich halte mich daran, ich glaube einfach, das sind 24 Stunden Tage gewesen und fertig. Ne? Ich weiß es nicht, aber ich lebe damit ganz gut. Wenn da einer nicht mitleben kann, ist das auch okay. Ne? Gibt ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt zum Beispiel so Gedanken, ja, das ist so systematisch aufgebaut, das Ganze. Und wenn ihr das zu Hause euch mal öfters durchlest, dann merkt ihr das auch. Es gibt so 2-3er-Blöcke, Tag 1, 2, 3, ist der erste. 4, 5, 6 ist der zweite und dann kommt noch ein 7. dazu. Also 2 mal 3 mal plus 1. So. Findet man auch noch Offenbarung auch wieder, solche Sachen. Das war apokalyptisches und so. Ne? Andere sagen, ja, das ist vielleicht alles nur Dichtung. Ja, das ist auch schön gedichtet. Aber andere sagen, ja, wie ist das überhaupt mit 1. Mose 1, Vers 1? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ist das jetzt eine Überschrift? Ist das keine Überschrift? Wenn das eine Überschrift ist, dann hat das wieder wie ist das mit dem Tohuwabohu? Am Anfang war alles wüst und leer. Schafft Gott was, was wüst und leer ist und so weiter. Da kann man sich überall wirklich viel Gedanken machen. Ich gehe einen anderen Weg. Ich gehe den Weg, der gerade auch in der Reformation immer gewählt worden ist. Und er geht in zwei Richtungen. In manchen alten Bibelübersetzungen findet man das noch, also in manchen alten Bibeln, so alten Lutherbibeln oder auch Züricher natürlich auch Piscator-Bibel, unsere Herborner, ne? Die haben immer so Einleitungen, ne? Da stehen immer zwei Sachen. Wie soll ich Bibel lesen? Behaltet euch das mal, da kann man wirklich gut Bibel lesen. Was sagt der Text? Erstens, was sagt der Text über Gott aus? Und zweitens, was sagt der Text über mich aus? Ganz einfach. So haben die Reformatoren, Luther und wie sie alle hießen, die Texte gelesen. Und wenn man das so macht, dann kann man ganz, ganz viel rausziehen. und dann verstrickt man sich nicht in irgendwelche Streitigkeiten mit Evolution oder Nicht-Evolution oder wie auch immer. Ja, das ist eben, wie gesagt, mein Ansatz. Klappt wunderbar, klappt mit fast allen Texten der Bibel auch. Nicht mit allen. Wenn es dann so zum Beispiel im Buch Josua heißt, die und die Familie bekommen das Dorf und die Familie bekommt das Dorf. Und das geht dann Kapitel über Kapitel, weil es also, ist jetzt relativ wenig so, was man da so wirklich rausziehen kann. Aber die meisten Texte kann man tatsächlich so lesen. Was sagt es über Gott aus? Was sagt es über mich aus? Ich hoffe, ihr findet das in meiner Predigt jetzt gleich auch wieder. Ich werde das nicht so explizit sagen, so das sagt jetzt Gott über, das steht jetzt da drin über Gott und das sagt er. Versucht es mal selber rauszufinden hier. Ja, ich erinnere noch mal kurz daran, das letzte Mal habe ich ja darüber gepredigt, dann hat Gott die Welt gemacht, Gott hat den Menschen, so ist die ganze Schöpfungsbericht aufgebaut, es ist für den Menschen gemacht, Gott hat den Menschen einen Lebensraum vorbereitet, mit Ordnungen und so weiter, wo er ihn dann nachher am sechsten Tage ihn dann erschafft und in diesem Lebensraum dann eben, wie soll man sagen, aussetzt, hört sich so komisch an, so erschafft, wo er dann da halt drin ist. Ne? Also Gott schafft erstmal einen Lebensraum und jetzt geht es weiter. Heute macht er nämlich noch was anderes. Er schafft heute, also nicht heute, also in den vierten Tag, macht er ja Sonne, Mond und Sterne. So ganz einfach, diesen vierten Tag, ganz einfach zusammengefasst, Gott schafft Sonne, Mond und Sterne. Was heißt das? Ich habe es ja gerade eben schon mal gesagt, die Sonne ist dafür verantwortlich, dass es Tag und Nacht gibt, Zeiten gibt. Gott schafft die Zeit. Gott schafft die Zeit für den Menschen. Ganz wichtiger. Wenn das das Einzige ist, was du mitnimmst heute, dann hast du ganz, ganz viel mitgenommen. Gott ist der Schöpfer der Zeiten und Zeiten sind etwas Gottgewolltes. Zeit ist eine Schöpfungsgabe Gottes. Zeit ist wichtig zum Leben, zum Überleben. Also die fortschreitende Zeit, Tag und Nacht oder weiter dann Sommer, Winter, die geben unserem Leben einen Rhythmus. Ich werde dieses Wort Rhythmus öfters gebrauchen jetzt. Und ich denke, das ist was, das kommt da ganz gut mit zum Ausdruck. Wir brauchen einen Rhythmus in unserem Leben. So wie es ein Rhythmus ist, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Ja, das ist was Gutes. Es ist ein guter Rhythmus. Und wenn man den nicht macht, dann fehlt irgendwie was. Es ist ein guter Rhythmus, dass ich morgens Frühstück zu mir nehme zum Beispiel. Das ist ein guter Rhythmus. Wir brauchen diese Rhythmen. Ohne Rhythmus zu leben, da kommt es irgendwie ins... Ja, versucht mal Fahrrad zu fahren ohne Rhythmus. Ihr kennt das alle. Viele von euch fahren Fahrrad. Macht mal Fahrradfahren ohne Rhythmus. Dann tretet er mal, dann macht er mal schneller, macht er mal langsam. Nee, wir brauchen den Rhythmus. Und dann geht das und dann gelingt das Leben auch. Und Leben gelingt und es ist eigentlich nur dann wirklich erfüllendes Leben, wenn wir in unserem Leben einen Rhythmus drin haben. Und da wirklich nicht immer ausscheren. Natürlich kann man mal ausscheren, gar keine Frage. Aber im Großen und Ganzen sollte unser Leben einen Rhythmus haben. Und das schafft Gott an einem vierten Schöpfungstag. Den Rhythmus. Sonne, Mond und Sterne. Das ist damit eigentlich gesagt. Ohne Rhythmus wird das Leben zur Qual. Diese Zeit, wir brauchen sie. Aber mit der Zeit, da ist das so ein bisschen problematisch. Denn wir haben ja gar keine Zeit. Das ist das, also ich erlebe das immer wieder so als Pastor, was macht man so, wenn man Leute besuchen, also was immer wieder kommt, heißt, ich habe keine Zeit. Kennt ihr das? Und ihr sagt das auch immer und ich sage das ja auch mal, Leute. Das ist ja, man hat keine Zeit, es ist so viel anderes, es ist so viel nebenher, man hat keine Zeit. Und manche machen das so ganz bewusst, so kommt mir das wenigstens vor. Denn wenn ich keine Zeit habe, dann heißt es ja, oh, der ist ja sehr beschäftigt. Oh, da muss ein wichtiger Mensch sein. Oh. Und wenn der Zeit hat oder die Zeit hat, so vielleicht ein bisschen faul, macht nichts oder wie, ne? Könnte man auch, also besser nicht, also besser sagen, nö, ich habe keine Zeit. Und denk mal 2-3 Wochen mal drüber nach. Da habe ich vielleicht noch mal am Mittwoch zwischen 15.15 Uhr und 15.25 Uhr ein bisschen Zeit. Ja, das ist, hört sich so gewichtig an. Ne? Das ist unser Problem aber, was wir haben. Wir haben keine Zeit. Das ist natürlich Unsinn, klar. Wir haben alle 24 Stunden am Tag. Das ist natürlich ein bisschen aufgeteilt in Arbeitszeit und Schlafen und wie auch immer. Aber wir haben, jeder hat diese Zeit. Nur wir tun so, als hätten wir keine. Wir verplanen unser Leben völlig. So als wenn als Nichtstun irgendwie ein Makel wäre oder vielleicht sogar im frommen Sinne eine Sünde wäre, wenn man mal rumgammelt, nichts tut, einfach da sitzt auf der Bank. Wie oft habe ich in letzter Zeit so Leute getroffen, die gesagt haben, ach, früher, da stand vor jedem Haus eine Bank und da saßen sie immer. Da konnte man sich dazusetzen, mal so 5 Minuten schwätzen und dann ist man weitergegangen. Dann sage ich, ja, hast du denn eine Bank vor deiner Haustür stehen? Setzt du dich denn ab und zu mal dahin und wartest mal darauf, dass einer vorbeikommt? Oder? Also wir haben eine Bank und manchmal setze ich mich da draußen hin und ab und zu, auch wenn wir am Ende des Dorfes wohnen, wo Fuchs und Hase sich abends Gute Nacht sagen, trotzdem kommt da ja ab und zu mal jemand vorbei. Das ist immer schön. Der Uli kommt manchmal vorbei mit dem Fahrrad und dann hält er an. Oder Nachbarn kommen und ja, nutzen wir das doch einfach auch. Ist so dunkel geworden hier. Was? Ach, die Sonne ist weg. Könnt ihr ein bisschen aufdrehen? Nein, ich sehe genug. Ja. Jetzt bin ich raus. Andere Stellen mit Erschrecken, zum Beispiel so am Geburtstag fest. Ach, wie ist die Zeit so vergangen? Ach, schon wieder ein Jahr älter. Manche trauen sich noch nicht mal zu sagen, wie alt sie sind. Gott schafft die Zeiten. Und es dreht sich doch immer weiter. Und wenn es 365 Mal, um Antwort 366 Tage rum sind, dann ist man ein Jahr älter. Nun, wo ist das Problem? Gott hat doch die Zeit geschaffen. Es ist doch eine Gabe Gottes, dass du älter werden kannst. Darfst. Und je älter du wirst, desto näher bist du am Herrn. Bist du bei mir an? Kürzer ist die Zeit. Ist doch auch gut, oder? Ist doch schön. Kann auch fröhlich sein und sagen, so, ich bin schon 60 geworden, ich bin 70 geworden, 80, 25, 30 oder wie auch immer. Ne? Ist aber schön, Gott schafft auch die Zeit. Und ich wünsche mir das so, ich lerne es auch immer mehr. Ich meine, ich bin ja selber in dieser Falle immer drin, in dieser Zeitfalle. Dass ich das vielmehr als ein Geschenk annehmen kann, dass Gott eine Zeit geschaffen hat. Das ist gut so. Ja, eine andere Sache, das ist, wo wir auch so ein Problem haben, ja, wir schaffen uns ja so Zeit. Also früher hat man 6 Tage gearbeitet und dann der 7. Tag ist man zur Kirche gegangen oder in den Gottesdienst gegangen und dann hat man die Füße hochgelehnt, sich an den Ofen gesetzt und geschlafen, ausgeruht. Ja, irgendwann gab es nur noch 5 Tage zu arbeiten. Ja, dann gab es nur noch 40 Stunden die Woche, dann 38 Stunden, 35 Stunden. Jetzt wollen wir 30 Stunden, am besten nur noch 4 Tage oder 3 Tage arbeiten. Und wofür? Ja, damit man mehr Freizeit hat. Freie Zeit. Naja, aber je mehr Freizeit da ist, desto mehr denkt man manchmal, irgendwie was zu entbehren. Man kann es kaum abwarten, bis man endlich dann Freizeit hat. Man kann es kaum abwarten, dass die Zeit verkürzt wird. Ja, man meinte, die Arbeit nimmt einen Lebenszeit ab und nur die Freizeit sei eine gute Zeit. Das ist ein falsches Denken übrigens. Auch die Arbeitszeit ist eine gute Zeit. Ja, natürlich. Ich werde dann nachher in Kapitel 3 oder 4, dann, wenn es da wird der Mensch dann aus dem Garten Eden, muss er gehen, und da geht es dann um, da muss der Mann so hart arbeiten, auf dem Feld heißt es dann da so. Da werde ich dann über Arbeitsethik mal so ein bisschen sprechen. Nein, Arbeit ist was Gutes. Und das ist einfach ein bisschen merkwürdig, seitdem man ist wirklich körperlich oder seelisch wirklich am Ende, weil man nur noch der Rente entgegenfiebert. Dann auch noch die Tage zählt oder so. Ne? Auch die Arbeit ist eine gute Zeit. Nehmen wir diese Zeiten doch aus Gottes Hand. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann ist das auch okay. Wir haben ein Problem mit der Zeit, obwohl sie doch eine gute Gabe Gottes ist. Aber wie alle Gaben Gottes kann auch die Zeit, die uns gegeben ist, pervertiert werden. Ich habe es gerade eben so ein bisschen mal angerissen. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen ist ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten auch ständig gestiegen. Jetzt sind nicht mehr ganz so am Steigen, es ist so ziemlich oben drauf. Aber es ist immer länger geworden. Aber je mehr Zeit, wir essen viel, viel besser, ne? Gesündere Ernährung haben wir, wir haben ordentliche Wohnungen, wir haben bessere medizinische Versorgung und so. Das alles trägt dazu bei, dass man ein Mensch etwas länger lebt. Aber je länger man lebt, desto mehr krallt man sich an dem Leben fest. Habe ich so den Eindruck. Gleichen Schritt, wie sich das verlängert, krallen wir uns jede Stunde und jede Minute. Der Rhythmus der Zeit wird aufgehoben und an seine Stelle tritt oftmals dann die Pausenlosigkeit. Keine ruhige Minute und schon wird das Handy wieder rausgekramt. Da ist doch mal irgendwie was, irgendwie eine Nachricht gekommen. Keine Minute, wo man nicht das Radio aus ist. Sofort, wenn es stille ist, sofort geguckt, das Radio anmachen. Oder der Kopfhörer aufgesetzt. Die jungen Leute, meine Tochter auch mal, läuft immer so Kopfhörer rum. Keine ruhige Minute, niemals zur Ruhe kommen. Die Zeiten, diesen Rhythmus der Zeit, es ist ja Arbeit, Ruhe. Lautstärke, Ruhe. Das ist ein Rhythmus, ist das. Und ich kann mich nicht immer nur in der Pause, in der Ruhelosigkeit bewegen. Pausenlosigkeit habe ich das genannt. Oder so diese Sache, so wenn ich jetzt die Pause durcharbeite, dann kann ich 15 Minuten eher nach Hause gehen. Ja, dann habe ich ob ich mich jetzt da hinsetze und mein Butterbrot esse oder da hinsetze und mein Butterbrot esse. Wir denken immer, irgendwie was zu verpassen. Ein bisschen Freizeit zu verpassen. Jede Minute ist uns so heilig, aber was machen wir denn dann, wenn wir dann die Minuten haben? Also ich kann das gar nicht mit zwei. Ja, nicht zuletzt ist ja auch so ein moderner Trend und der ist ja relativ gut, diese Entschleunigung. Der Entschleunigungstrend, gibt es ja richtig so eine Bewegung auch, das finde ich gut. Wir brauchen diese Entschleunigung in unserem Leben und wir müssen wieder den Rhythmus erkennen und annehmen. Das ist auch, dass ich es annehme und dass ich darin lebe. Darum geht es ja auch. Wir sind in die Zeitfalle getappt und kommen da kaum raus. Je mehr wir haben, je mehr wir jeder Minute nachjagen und festhalten wollen, je getriebener werden wir und so werden wir auch immer unzufriedener. So nach dem Motto, man könnte ja irgendwas in seinem Leben noch verpassen. Und da war ich noch nicht und da will ich aber auch noch gerne hin und dann sieht man im Status von irgendjemandem irgendwas, oh, da muss ich auch noch hin. Und das ist so schön das ist, wir werden zu Getriebenen und zu Menschen, die irgendwie denken, was zu verpassen. Und wir verpassen das eigentliche Leben manchmal sogar. So viel im Leben mitnehmen, wie es nur irgendwie geht. Und wenn man dann möglichst alles gesehen hat auf der Welt, möglichst jedes Buch gelesen hat und möglichst jede Serie geschaut hat, dann war das Leben erfüllt, oder? Ich glaube nicht. Gott schenkt diesen Rhythmus. Wir haben Leute, die sind sieben Tage Rhythmus, 6 Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Und ruhen heißt wirklich ruhen. Da komme ich auch am 7. Tag noch da drauf. Ja, das Geringachten von Zeitrhythmus ist eine Auflehnung letztendlich gegen die Schöpfungsordnung Gottes. Und eine Auflehnung gegen die Schöpfungsordnung Gottes ist letztendlich ein Unglaube. Und wenn ich es ganz hart sagen will, ist letztlich sogar Gottlosigkeit. Gott schuf die Sterne. Das Letzte. Ja. Heute wissen wir ja, dass so die Erde gar nicht so das Zentrum des Universums ist, des Weltalls ist. Früher hat man so gedacht, ne? Gerade so die Kirche hat immer gesagt, ja, Erde ist das Zentrum, ist das der Mittelpunkt der Welt. Von allem. Ja, dann kamen so ein paar Sternenforscher und haben gedacht, nee, also so ganz stimmt das jetzt nicht. Also die Erde dreht sich zumindest mal um die Sonne. Und als dann die ein bisschen besser wurde, die Ferngläser und alles, und dann konnte man merken, ja, das ist, unser Planetensystem ist ja auch noch nicht mal alles. Ne? Also es gibt ja noch so eine Milchstraße, da ist unser Planetensystem auch nur so ein kleiner Fitzel und der ist auch nur am Rande dieser Milchstraße, ist nicht im Zentrum. Und diese Milchstraße ist irgendwo so da in der Galaxie drin und das ist auch nur am Rand. Und wir sind überhaupt ganz am Rand, das wissen wir ja. Rein örtlich, geografisch, keine Ahnung, wie man das ausdrückt, ist unsere Welt wirklich nicht das Zentrum der Welt. Keiner, überhaupt nicht. Das ist irgendwo ganz weit ab. Aber geistlich. Geistlich ist unsere Welt, unsere Erde, die wir hier haben, das Zentrum des ganzen Universums. Auf diese Erde kam Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat hier gelebt, für dich und für mich, und ist hier gestorben für uns, damit wir einmal bei ihm sein dürfen. Und deswegen ist unsere Erde das Zentrum dieser Welt, des ganzen Universums. Nicht physikalisch, aber geistlich ist es das Zentrum. Psalm 8 drückt das sehr schön aus. Ich lese wieder nach Luther. Ein paar Verse, nur 3 Verse, 4 bis 6. Wenn ich sehe, also von David, wenn ich sehe die Himmel deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. David sitzt abends an seinem Nachtlager und schaut in den Himmel rein. Du hast ja auch gerade gesagt, schauen wir doch mal in den Himmel rein und denken wir doch mal nach. Er schaut in den Himmel. Hör, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ich sehe den Himmel, deiner Hände Werk, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast. Was ist jetzt der Mensch? Wir sind so klein, wir sind ach, viel kleiner als ein Stecknadelkopf. Wir sind gar nicht, wir sind ein Hauch und so weiter. Was sind wir denn überhaupt? Was bist du, was bin ich? Was ist die Menschheit? Nichts ist es. Wir sind ganz am Rande des Universums. Aber Gott liebt uns. Gott liebt dich. Gott liebt mich. Und das rückt uns ganz nah, ganz dicht wieder an Gott ran. Und deswegen sind wir das Wichtigste. Und Psalm 8, also David kommt ja auch zu dieser Erkenntnis dann. Lest den Psalm mal zu Ende. Im Lichte der Unendlichkeit, oder schieren Unendlichkeit, sollte man vielleicht besser sagen, des Universums, hebt Gott den Menschen hervor. Und der Mensch ist nicht ein Spielball von irgendwelchen Sternen und Sternkonstellationen und irgendwelchen astrologischen Gedanken, irgendwelchen Horoskopen oder so, oder Sternbilder, die Einfluss nehmen auf unser Leben. Da hat man früher geglaubt, manche Menschen glauben das heute immer noch. Nein. Die Sterne, lest euch den Text noch mal durch, sind für uns gemacht, nicht wir für die Sterne. Die sind für uns gemacht. Warum? Sei es mal drum. Ich erfreue mich einfach mal daran, wenn ich abends, wenn es mal wieder schön ist, wenn also klarer Himmel ist, und da kann ich mich dran erfreuen. Vielleicht deswegen. Ich, keine Ahnung. Sie sind für uns gemacht. Diese Sonne ist für uns gemacht. Der Mond ist für uns gemacht. Das ist das biblische Zeugnis. Was das heißt, ist, wir sind nicht abhängig von den Sternen. Es gibt nicht so eine andere Macht, irgendwelche Konstellationen, die dein Leben bestimmen. Diesen ganzen esoterischen, astrologischen Hokuspokus-Quatsch, dämonischen Hokuspokus-Quatsch möchte man noch vielleicht auch dazu fügen. Der hat keinen Einfluss, darf keinen Einfluss, soll keinen, möchte keinen Einfluss auf dein Leben haben. Trenne dich davon. Trenne dich von dem Gedanken. Da steht da alles drin in dem Text. Sind für dich gemacht, nicht umgekehrt. Du stehst nicht darunter. Gott ist der Schöpfer der Zeit, des Rhythmus des Lebens, der Herr über Anfang und Ende des Lebens. Auf manchen alten Uhren, da steht, auf Latein dann halt, also das Latein, Tempus fugit, das heißt, Zeit vergeht. Das ist schön. Zeit vergeht. Also in den heutigen Uhren, so dieses moderne Zeug hier, dieses, was dann immer so aufblinkt und so, das ist, da merkt man das nicht, dass Zeit vergeht. Holt euch lieber eine richtige, schöne, alte Uhr, die richtig Tick-Tack macht. Da seht ihr das, die Zeit vergeht. Deine Zeit vergeht, genauso. Also wenn ich meine Uhr anschaue, manchmal lasse ich sie auch stehen, also halte ich sie an, nein, dann sagt mir das, meine Zeit hat einen Anfang und hat ein Ende. Irgendwann ist das Gewicht unten. Zeit vergeht. Auf anderen alten Uhren steht das lateinische Carpe Diem, das heißt, nutze den Tag. Und auch das ist sehr wichtig. Es ist beides. Gott schafft den Anfang und das Ende und dazwischen, ja, dazwischen stehen wir, Carpe Diem, nutze den Tag, nutze deine Zeit. Wie nutze ich sie? Am besten, dass ich Gott die Ehre gebe. Am besten, dass ich mit meinem Leben Gott lobe und anderen Menschen helfe, das auch zu tun. So ist die Zeit am allerbesten genutzt. Das Leben, Zeit kann, darf, sollte, möchte einen Sinn in unserem Leben haben. Der Philosoph des Alten Testamentes oder der Bibel überhaupt, das ist der Prediger Salomo, König Salomo. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Prediger heißt das oder Kohelet. Und worum geht es da? Da macht er sich Gedanken über das Leben, über die Zeit. Sagt er, nutz die Zeit aus. Genieße das Leben, sagt er. Esse gut. Also nicht nur reinschaufeln, ne? Wirklich schnell. Esse gut, genieße das Essen. Das heißt, gib dir Mühe mit der Vorbereitung, danke Gott dafür und nimm dir Zeit dafür. Hab deine Freude an deiner Frau. Gut, das ist ein Mann gewesen, kann man auch umgekehrt sagen, so, ne? Ja, nehmt euch ruhig in den Arm mal. Genieße die Zeit mit deiner Frau. Genieße das Leben, das ist gut. Und am Ende sagt er, ganz am Ende, das der letzte Vers fast, oder ist der vorletzte, ich weiß es nicht, das Endgebot, aber höret, über alledem fürchte Gott. Genau darum geht es. Nutze die Zeit, kaufe die Zeit gut aus. Nutze die Zeit zur Ehre Gottes, zur Freude. Gott hat sie dir. Gott hat dir dein Leben zur Freude gegeben. Wenn du keine Freude in deinem Leben hast, dann stimmt etwas nicht. Auch in deiner Beziehung zu Gott nicht. Na? Gut, es kann immer psychische Probleme haben. Das heißt nochmal, gibt noch einen Unterschied. Aber eigentlich sollten Christ fröhlich durchs Leben gehen. Lachend und fröhlich durchs Leben gehen. Das ist die richtige Haltung eines Christen. Und gerade durchs Leben gehen, nicht gebeugt. Gut, wenn man älter wird, dann wird man vielleicht gebeugt, aber das hat er mehr so medizinische Gründe. Aber normal sollte man gerade fröhlich durchs Leben gehen. Nutze die Zeit. Es ist eine Gabe Gottes. Vor allem fürchte Gott. Dein Leben hat einen Sinn. Dein Leben ist nicht sinnlos, auch wenn es dir manchmal sinnlos vielleicht vorkommen mag. Du bist ein von Gott geliebter Mensch und du darfst Gott die Ehre geben. Und es gibt nichts Schöneres, als so zu leben. Und dann, damit höre ich jetzt wirklich auf. Nicht wirklich, ich höre dann mit auf. Also, geht ja unseren Altspräses, Peter Strauch hat ein wunderschönes Lied geschrieben. Er hat getextet nach Psalm 31. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Sorgen, Quälen werden mir zu groß, und mutlos frag ich, was wird morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen und jagen mich. Herr, ich rufe, komm, mach mich frei. Führe du mich Schritt für Schritt. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Hilflos sehe ich, wie die Zeit verrinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen hin und ich frage, wo sie geblieben sind. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.